Wir lesen weiter in dem Buch Zoroaster aus dem Leben und Wirken des Wegbereiters in Iran. Folge 42. Früh am nächsten Morgen trat Nasim zu ihm.
Ich komme so früh, da ich dich sprechen möchte, begann er etwas unsicher. Wenn du allein sein willst mit Ahura Mazda, so sage mir, wann du Zeit hast für mich.
Ich freue mich, dass du kommst. Auch ich möchte mit dir reden, sagte Zoroaster bereitwillig. Er wusste, nun war die Stunde der Entscheidung für sein ferneres irdisches Leben gekommen. Die beiden Männer schritten in den Garten hinein, der in der Morgenfrische unbeschreiblich lieblich erschien.
Höre, Zoroaster, begann Nasim. Yadasa hat mit mir gesprochen. Sie selber will mit dir zu den fremden Menschen ziehen, um den Frauen Helferin zu sein. Sie sagt, das sei die ihr von oben zugewiesene Aufgabe. In den letzten Wochen sei sie mehrfach darauf hingewiesen worden. Das mag sie dir selbst erzählen. Ich weiß, ich muss sie ziehen lassen. Denn es wäre Undank gegen den gütigen, weisen Gott, wenn ich es verweigern wollte. Aber mein Herz ist schwer. Wer wird ihr äußerlich Schutz sein? Auch wenn du zu gleicher Zeit dort wärest, du weißt, es ist nicht recht, wenn eine Jungfrau sich allein aus ihres Vaters Haus begibt. Ich möchte dich nun bitten, dass du ihr zusprichst, unseren Nachbarssohn zu freien, damit dieser sie begleiten kann.
Nun war es gesagt. Nasim atmete auf. Er wusste, dass er damit seines Kindes Willen durchkreuzte, aber seine Vatersorge war zu mächtig in ihm geworden. Freundlich schaute Zoroaster auf den alten Mann.
»Ich kann Yadasa nur mit mir nehmen, wenn sie mir als mein Weib folgt«, sagte er ruhig.
»Als dein Weib, Zoroaster«, rief der Alte, der glaubte, nicht richtig verstanden zu haben. »Was sagst du? Als dein Weib?«
»Ich weiß, ich habe ihr nichts zu bieten als mich selbst, aber ich meine, sie wird mich nicht zurückweisen.«
»Dich zurückweisen? Den Wegbereiter des Helfers?« Der Alte war wie von Sinnen. »Das musst du ihr selber sagen.«
Damit eilte er fort, so schnell ihn seine alten Füße trugen. Zoroaster stand allein zwischen all den duftenden Blüten. Um ihn war ein Klingen, Singen und Jauchzen, und sein Herz tönte mit. Von einem entfernteren Garten, in dem Heilkräuter wuchsen, kam Yadasa herüber. Zoroaster rief ihr einen Gruß zu, da näherte sie sich.
»Hat mein Vater mit dir gesprochen, Herr?« fragte sie und trat zu ihm.
»Ja.« Er hat mir deinen Wunsch gekündet, selber zu den armen Frauen zu gehen. Ich freue mich darüber, Yadasa. Aber ich kann dich nur mitnehmen, wenn du als mein Weib mit mir gehen willst. Kannst du dich dazu entschließen?
Oh, werde ich kein Hindernis sein auf deinem Wege? Fragte sie leise.
Nein, sondern die Gefährtin, die mein Werk ergänzt, die Gehilfin, die Ahura Mazdas Güte mir bestimmt hat.
So gehe ich mit Freuden mit dir.
Ganz schlicht wurde es gesagt, aber Zoroaster wusste, dass er das Beste errungen hatte, was ihm sein Erdenleben bringen konnte. Hand in Hand gingen sie zur Hütte Nasims, der noch immer ganz benommen war. Ganz anders hatte er sich eine Ehe Yadasas einst ausgemalt. Er hatte dann alle weltlichen Pläne aufgegeben, um sein Kind nicht zu quälen. Nun bekam er den besten Sohn, den er sich wünschen konnte. Es war unbegreiflich. Nach dem Frühmahl, bei dem Zoroaster seinen beiden Begleitern mitgeteilt hatte, dass er Yadasa freien werde, bat er das Mädchen, ihm von ihren Schauungen zu erzählen, was sie davon berichten dürfe. Bereitwillig ging sie auf die Bitte ein. Sie habe oft eine holde, weiße Gestalt gesehen. Jedes Mal habe sie dabei den Auftrag erhalten, sich der verachteten, unwissenden Frauen anzunehmen.
Das letzte Mal habe sie ihr verheißen, dass der Wegbereiter sie selber zu den Ärmsten der Frauen führen werde. Lächelnd habe sie hinzugefügt, er wird etwas von dir fordern, tue, um was er dich bittet. Es wird dir zum Segen gereichen.
Gibt es bei euch besondere Gebräuche, wenn zwei Menschen sich für das Leben verbinden? Erkundigte sich Zoroaster, dem daran lag, so bald wie möglich fortzureiten.
Bisher haben wir es immer gehalten, wie unsere Väter vor uns. Inmitten aller Stammesgenossen stellt sich das Paar auf und verspricht sich in Treue anzugehören. Dann betet der Vater des Mädchens, damit war und ist alles vorbei.
So wollen wir es auch halten, meinte Zoroaster.
Noch am gleichen Abend betete Nasim mit den beiden vor allen Leuten der Ortschaft. Der Jubel war groß, als diese hörten, dass der Wegbereiter, der Sao Xiand, ein Mädchen aus ihrer Mitte zu seinem Weibe erwählt hatte. Aber sie verstanden seine Wahl. Es konnte keine bessere, reinere Jungfrau geben, als Yadasa es war.
Nachdem die kurze Feier beendet war, bei der man nicht einmal die Flammenschale entzündet hatte, zogen alle auf den anderen Versammlungsplatz, damit die Frauen benannt würden, die Yadasa sich zur Begleitung erwählt hatte.
Die Frauen und Mädchen wären alle gern mitgegangen. Nun, da Yadasa selber auszog, wäre es ihnen Freude und Ehre gewesen, sie zu begleiten. Sie aber hatte nicht nach eigenem Ermessen gewählt, sondern sich von den Stimmen leiten lassen, die ihr des Nachts so manche Wahrheit zuraunten. Diesmal hatten auch die Frauen zu den Versammlungsorten mitkommen dürfen, da es sich dort hauptsächlich um sie handelte.
Auch hier betete Nasim zuerst, Ahura Mazda möge seinen Segen auf ihre Beschlüsse legen und sie an falschem Tun hindern. Danach trat Yadasa in den Ring und rief die Namen der fünf, die mit ihr ziehen sollten. Es waren ältere, kräftige Frauen, deren Häuser und Kinder vorbildlich gehalten waren. So war zu erwarten, dass sie auch den Vernachlässigten das Rechte zeigen könnten. Es wurde nun beschlossen, dass der Ausritt am nächsten Vollmond erfolgen solle. Das hielten sie für besonders glückbringend. Und so sehr es Zoroaster zu seiner Aufgabe drängte, er fügte sich in diesen Aufschub von etwa 7 Tagen, da er das Empfinden hatte, auch hier aus irgendeinem Grunde noch nötig zu sein. Yadasa ging dann mit den Frauen aus dem Kreise der Männer, um alles zu ordnen, was in ihrer Abwesenheit zu geschehen hatte. Die Männer aber berieten noch eingehend über Änderungen, die sie in ihrer Ortschaft treffen wollten. Es war die Befürchtung aufgetaucht, durch Yadasas Scheiden die Verbindung mit oben zu verlieren.
»Ich habe keine Sorge«, sagte der Mann, dem dieser Gedanke gekommen war, »dass wir nicht alle nach besten Kräften weiterstreben werden«, aber Yadasa waltete unter uns wie eine Priesterin und Seherin. Nimmst du sie uns jetzt, Zoroaster, so fehlt uns für so manche Frage die Antwort, die uns Yadasa aus dem Licht zu holen pflegte.
Es ist sicher nicht Ahura Mazdas Wille, beruhigte Zoroaster die Erregten, dass ihr ohne Hilfe bleibt. Nicht aus eigenem Wollen nehme ich euch, Yadasa. Gott selber hat sie zu meiner Gehilfin bestimmt. Ich aber kann nicht hier bleiben, sonst würde ich meine Aufgabe nicht erfüllen.
Aber du wirst unsere Ortschaft ferner als deine Heimat ansehen, zu der du immer wieder zurückkehren wirst, Zoroaster, bat Nasim. Und der Wegbereiter versprach es.
Ich meine, sagte er dann, dass Ahura Mazda schon für euch gesorgt hat. In irgendeiner Weise wird es sich in den nächsten Tagen zeigen. Ich werde ihn bitten, dass euch die Hilfe komme, noch ehe wir reiten.
In der Nacht verließ der Wegbereiter die Hütte, in der er mit seinen beiden Begleitern wohnte, und suchte nach seiner Gewohnheit, unter dem Sternenhimmel Verbindung mit den oberen Welten zu erlangen. Obwohl der Mond erst wie ein Halbkreis zu sehen war, entbehrte die Nacht der Klarheit nicht. Es schien Zoroaster, als hätten die Sterne noch niemals so stark gefunkelt. Er hatte so vieles, was er zum Throne des Höchsten bringen wollte. Dank für die gütige Führung seines Lebens, für das Geschenk der Gefährtin, die ihm bei seinem Werk helfen würde. Dank auch für alles, was an den Seelen dieser Menschen geschehen war. Daraus ergab sich ganz von selbst die heiße Bitte, diese Seelen nicht ohne Leitung zu lassen. Nasim war ein rechtschaffener Mann, aber er war alt und außerdem konnte er sich nur schwer außerhalb des gewohnten Gedankenkreises bewegen. Wer diese geöffneten Menschen leiten wollte, musste ganz auf Eigenwollen verzichten. Alles, was er ihnen sagte, musste er aus tiefen Quellen schöpfen, die von der Kraft von oben durchströmt waren. Und Zoroaster flehte: Ahura Mazda möge diesen Menschen einen Leiter erwecken. Dann saß er ruhig in sich versunken vor der Hütte. Er wusste, die erbetene Hilfe würde kommen. Während aber sein Körper so saß, ging seine Seele eigene Wege, wie sie es manchmal tat. Es war ihr, sie stände in einem hellen Bau, der von Gold und Licht glänzte. Nichts war sichtbar als dieser Glanz und sie stand mitten darin, ganz allein. Dieses Alleinsein gab ihr das Empfinden, von überirdischer Kraft umgeben zu sein, und Schauer heiliger Ehrfurcht erfüllten sie. Dann war es ihr, als stände sie nicht mehr in dem Raum, sondern als beginne sie zu schweben, als werde sie leise und leicht aufwärts getragen, immer in gerader Richtung nach oben. Aber der Bau hatte kein Ende. Je höher sie gehoben wurde, umso höher wölbte er sich über ihr. Anderes konnte die Seele nicht empfinden, wiewohl sicherlich anderes sie umgab. Danach schien jedes Empfinden aufzuhören, nur noch die Ehrfurcht, die Anbetung verblieb. Und eine Stimme durchhallte den Bau, so mächtig wie Sturmeswehen und doch lind wie das Säuseln des Windes. Die Stimme aber sprach: Wegbereiter, höre! Du sollst den Menschen, die dafür reif sind, die Gebote Gottes bringen, auf dass sie eine feste Leitschnur haben, an die sie sich halten können auf ihrem Wege. Er ist der Höchste, neben ihm ist nichts. Alles, was ihr tut, tut zu seiner Ehre, so wird es euch selbst den größten Nutzen bringen. Achtet euch nicht höher als alle anderen Geschaffenen, Pflanzen und Tiere, die sich reiner erhalten habt als ihr. Vergesst das nicht, schützen und hegen sollt ihr sie, dafür werden sie euch helfen. Vergesset nicht, dass diese kleine sichtbare Welt, die euch gegeben ward, nur ein unendlich kleiner Teil jener großen unsichtbaren Welt ist, die ihr nur ahnen könnt. Denket daran, dass jeder eurer Schritte auch durch die unsichtbare Welt führt und tut ihn so, dass ihr bestehen könnt. Haltet die Verbindung mit den Dienern des Höchsten alle Zeit ungetrübt. Sie werden eure Bitten zu ihm leiten, wenn ihr recht bittet. Vor allem anderen aber komme der Dank, und der Dank wandle sich in freudiges Tun. Die Stimme schwieg. In die Seele Zoroasters aber waren die Worte eingegraben für alle Zeit. Der Körper erwachte. Erschüttert von dem Erleben suchte Zoroaster sein Lager auf und überdachte wieder und wieder die gewaltigen Worte und ihre Bedeutung für die Menschen. Eine Hilfe hatte er erhalten für die Bittenden. War sie auch anderer Art, als alle erwartet hatten, so war sie doch mächtig, solange die Menschen sich ganz rein an die Gebote hielten. Dann brauchten sie auch keinen Leiter, der ihnen sagte, was sie tun und lassen sollten. Am nächsten Tage suchte der Wegbereiter Yadasa in ihrem Kräutergarten auf, um ihr von seinem Erleben zu sprechen. Mit hellen, strahlenden Augen schaute sie ihm entgegen. »Ich weiß, was du mir bringst, Zoroaster. Auch meine Seele durfte heute Nacht die heiligen Gebote hören, damit wir beide sie kennen und niemals vergessen. Wie unendlich groß ist das Erbarmen Ahura Mazdas, dass er seinen heiligen Willen hat zum Wort werden lassen für uns Menschen.« »Seinen Willen zum Wort«, wiederholte Zoroaster in beglücktem Sinnen. »Weißt du auch, was du damit aussprichst, Yadasa?«